Diversität, Demografie, gute Arbeit. Die Unternehmen sind in ständigem Wandel. In diesem Podcast Diversität auf dem Weg wollen wir Ihnen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis präsentieren. Dazu kommt Sachverstand aus der Wissenschaft. So können Sie nach jeder Episode direkt durchstarten und Ihr Unternehmen ein Stück besser machen. Wir, das ist das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Unterstützt werden wir dabei von der Deutschen Bahn, einem Unternehmen, in dem Menschen aus über 100 Nationalitäten und bis zu 4 Generationen zusammenarbeiten. Mein Name ist Margret Heckel und ich beschäftige mich als Journalistin seit über einem Jahrzehnt mit dem demografischen Wandel. Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Premiere Martin Seiler gewinnen konnten, den Personalvorstand der Deutschen Bahn. Herr Seiler, herzlich willkommen beim Podcast Diversität auf dem Weg. Sie sind seit 2018 bei der Bahn, einem Unternehmen, das im vergangenen Jahr 25.000 Menschen neu eingestellt hat. Warum ist Diversität so wichtig?
Zunächst vielen Dank für die Einladung, Frau Heckel. Diversität ist ein wichtiges Thema und liegt mir besonders am Herzen. Und ich bin auch froh, dass wir als Gesellschaft heute deutlich intensiver uns damit beschäftigen. Diversität bzw. letztlich der bewusste Umgang mit Vielfalt bedeutet eine offene Gesellschaft, in der jeder Mensch nicht nur akzeptiert, sondern auch integriert ist. Und das ist mir als Personalvorstand deswegen auch wichtig, weil ja, ich weiß und wir alle wissen, dass Unternehmen einfach dann auch erfolgreicher sind. Und ich glaube, wir sehen alle, dass aufgrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen die Vielfalt zunehmen wird. Wir sehen den demografischen Wandel, wir sehen das Ringen um Fachkräfte, wir sehen aber auch die Pluralisierung der Lebensentwürfe und Arbeitsformen. Und das ist eben genau die Vielfalt, die es ausmacht. Und wir als Deutsche Bahn, als Teil der Gesellschaft, nehmen das sehr ernst und haben das jetzt auch gerade jüngst in unserer Dachstrategie unmittelbar auch verankert.
Für diese neuen Arbeitsplätze, und Sie werden dieses Jahr und in den Folgejahren ja wieder solche großen Mengen an Menschen einstellen, bewerben sich ja auch sehr viele. 400.000 waren es im letzten Jahr. Und Sie haben dieses Bewerbungsverfahren für 400.000 Menschen aufgrund von Corona innerhalb von 14 Tagen vollständig digitalisiert. Wie haben Sie das denn geschafft?
Naja, wir waren vor einer riesen Herausforderung gestanden, denn von einem Tag auf den anderen waren, und das ist ja ein Hauptmerkmal einer Bewerbung, persönliche Vorstellungsgespräche nicht mehr möglich. Und wir haben innerhalb von 14 Tagen das Team Rekrutierung bei uns gemeinsam mit der IT das wirklich geschafft, den kompletten Prozess von der Bewerbung bis zum Onboarding zur Digitalisierung. Das war in der Tat eine bemerkenswerte Leistung. Und so können wir auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir kaum Bewerbungsgespräche persönlich führen können, das auch umsetzen. Und das ist ein gutes Beispiel für neue Arbeit, wie wir auch in einer Corona-Pandemie das Thema Digitalisierung sehr intensiv vorangetrieben haben.
Herr Seiler, wenige Unternehmen wurden ja so stark getroffen von der Pandemie wie die Deutsche Bahn. Sie selber leiten den Krisenstab. Jetzt bekommt Ihr Unternehmen ja Milliardenhilfen vom Staat und die Pandemie hat auch eine Gerechtigkeitsdiskussion, die in der Gesellschaft ja läuft, noch einmal verstärkt. Wie gehen Sie denn damit in Ihrem Unternehmen um?
Ja, bei uns im Vorstand haben wir sehr frühzeitig, als die Pandemie Deutschland erreicht hat, uns die Frage gestellt, was sind denn eigentlich unsere vorrangigen Ziele? Und in der Pandemie, es gibt zwei Ziele, die für uns gleichrangig wichtig sind. Das eine ist die gesunde Haltung unserer Mitarbeitenden und natürlich auch unserer Kunden. Und das zweite, die Mobilität in Deutschland aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich unser originärer, unser öffentlicher Auftrag ist. Und das ist das eine Kernstück jetzt in der Krise. Und gleichzeitig haben wir im Sinne einer Beidhändigkeit gesagt, wir dürfen auch möglichst nichts tun, was in irgendeiner Form die Entwicklung der Bahn, die Entwicklung in die neue Mobilität stört. Und deswegen braucht es eben halt auch intelligente Lösungen, nachhaltige Lösungen, die einerseits das Hier und Jetzt bedienen, aber gleichzeitig eben auch langfristig dafür Sorge tragen, dass wir die Mobilität nach vorne bringen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch beim Rekrutieren nicht nachgelassen.
Jetzt haben Sie mitten in der Pandemie Tarifverhandlungen geführt und Sie stehen momentan auch wieder vor neuen. Sollte es denn dabei oder kann es dabei um gesellschaftliche Solidarität gehen?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Wir haben weltweit über 330.000 Mitarbeitende. Sie haben es angesprochen, über 100 verschiedene Kulturkreise, unterschiedlichste Glaubensrichtungen. Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und es geht in Tarifverhandlungen natürlich auch vielfach um Arbeitszeit- und Entgeltfragen. Aber es geht aber auch um Themen, die die Beschäftigten darüber hinaus interessieren. Es geht um Mobilität. Es geht um Unterstützung bei Fachvermittlungen, also Qualifizierung. Und das sind auch Themen, die wir in Tarifverhandlungen haben. Und das ist auch wichtig, weil wir so auch einen Beitrag leisten können, wie wir Themen in der Gesellschaft, im Unternehmen regeln können. Und das ist auch in einer Krisensituation dringend notwendig. Wir haben mit der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, der EVG, im letzten Jahr ein solidarisches Tarifpaket geschnürt, was auf der einen Seite moderate Lohnerhöhungen hat und auf der anderen Seite aber auch Zukunftsthemen bedient. Leider hat sich die kleinere Gewerkschaft, die GDL, bislang verweigert. Und mit denen stehen jetzt Tarifverhandlungen an. Und da erwarten wir genauso verantwortungsvolle Lösungen.
Diese gesellschaftliche Diskussion ist ja sehr wichtig, weil sie eben uns alle momentan sehr stark betrifft. Und ich finde es sehr interessant, dass Sie sagen, dass Unternehmen sich dort auch positionieren müssen bzw. mitreden müssen. Wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, dass Sie im vergangenen Jahr, also diese Verantwortung zu übernehmen, von Ihren Kollegen der Branche beim Online-Votum des Personalmagazins als Personalchef des Jahres ausgezeichnet wurden. Lassen Sie uns deshalb nochmal über die positiven Lernerfahrungen aus der Krise sprechen. Was können Sie denn davon anderen Unternehmen mitgeben an guten Beispielen?
An oberster Stelle würde ich nennen das Thema des Zusammenhalts. Wir sehen einen unbändigen Einsatz der Mitarbeitenden und wir müssen gleichzeitig auch viele Dinge schnell entscheiden und wir haben bei all dem auch die nötige Zuversicht, also mutig zu sein und die Handlungsfähigkeit dann auch in den Mittelpunkt zu rücken, statt abzuwarten. Und da sieht man, dass man in so einer Krisensituation natürlich auch andere Fähigkeiten braucht, schnell zu reagieren, um beispielsweise, und was hat bei uns eine große Rolle gespielt, Dinge schnell auch in eine Digitalisierung zu bringen. Das war sicherlich ein großer Treiber, auch die Innovation nach vorne zu bringen. Aber es geht natürlich auch darum, die betrieblichen Belange so zu steuern in Krisensituationen, dass sie auch gut weiterhin ineinander greifen. Und ich glaube auch ganz wichtig, was wir mitgenommen haben, ist, dass das Thema Gesundheitsschutz nochmal eine andere Bedeutung bekommt. Also das heißt, wir dürfen bei all der Krisendiskussion und Situation unserer langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wir haben eine Initiative gestartet, die nennt sich Menschen machen Zukunft. Und da untersuchen wir in zwei Zukunftslaboren die Frage künftiger Formen der Zusammenarbeit und auch künftige Berufe, wie verändern sich die Berufsbilder. Ich glaube, wir können einiges lernen. Das heißt, schnell, agil miteinander zusammenarbeiten, zu reagieren, aber auch die Zukunftsthemen nicht aus dem Auge verlieren.
Jetzt sagen Sie ja, dass Führungskräfte Transformationsbegleiter sein sollen. Ein wirklich schönes Wort, Transformationsbegleiter und Begleiterinnen natürlich. Was heißt das konkret aber, Herr Seiler?
Also Führung hat sich bereits verändert und ich glaube, wir sehen jetzt auch gerade in der Krise wie in einem Brennglas, dass die Arbeitswelt sich nochmal deutlich verändert hat. Und ich glaube, im Mittelpunkt muss stehen, dass wir weniger hierarchisch denken und hierarchisch arbeiten, sondern eher uns auf Augenhöhe bewegen und dann auch jeder und jeder mit seinen Fähigkeiten, mit seinen positiven Elementen auch stärken. Und es geht eben darum, Verantwortung abzugeben, dass auch Mitarbeitende bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und so verstehen wir uns auch eher in einem Miteinander, in einem starken Miteinander, die Transformation eben zu begleiten und dann auch nicht nur in Unternehmen, aber auch in den gesellschaftlichen Formen zu sehen, wie können wir die Themen weiter auch tatsächlich positiv gestalten. Denn der Klimawandel, die Herausforderungen der gesellschaftlichen Themen, der politischen Themen, die gehen ja nicht weg durch die Krise, nehmen eher zu. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Transformation nach draußen, aber auch nach drinnen im Unternehmen mit den Ansätzen eines Führens, eines Transformierens auf Augenhöhe ausgestalten.
Lieber Herr Seiler, die Deutsche Bahn ist ja Förderer des Deutschen Demografiepreises, der im Juni zum zweiten Mal verliehen wird. Das Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft, DDN, möchte damit interessante Demografieinitiativen von Firmen und anderen Organisationen zeigen und darauf aufmerksam machen. Sie selber werden die Keynote, also die wichtige Rede bei der Preisverleihung am 10. Juni halten. Was versprechen Sie sich von dem Preis?
All die Themen und Kategorien des Deutschen Demografiepreises treffen tatsächlich den Nerv der Zeit. Das sind absolut relevante Themen, denn demografischer Wandel, Generationenvielfalt bewegt uns auch als Bahn. Wir haben quasi 4 Generationen unter einem Dach. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Bewährtes uns erhalten und gleichzeitig neue Impulse setzen. Ich nenne das einen Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation. Und ich freue mich deshalb wirklich besonders auf den Preis und hoffe natürlich auf einen bunten Blumenstrauß an Menschen und Organisationen, die uns vieles nochmal mitbringen und einen Blick über den Tellerrand auch wagen zum Thema Demografie. Also ein besseres Thema hätte man gar nicht auswählen können. Insofern freue ich mich total auf den Preis und den auch dann verleihen zu dürfen.
Genau, und wir werden nachher auch nochmal alle Hinweise geben, wie man sich bewerben kann, und würden Sie auch aufmuntern, allesamt sich wirklich in großer Zahl zu bewerben. Ein wirklich toller Preis. Saler, lassen Sie uns noch mal auf einige der von Ihnen genannten Themen näher eingehen. Wir haben ja schon über die Digitalisierung im Bewerbungsprozess gesprochen. Lassen Sie uns noch mal kurz über die operativen Bereiche Ihres Unternehmens reden, denn 7 von 10 Mitarbeitern sind ja in den operativen Bereichen. Wie nimmt man jetzt zum Beispiel Beschäftigte mit, wenn ein analoges Stellwerk digitalisiert wird und plötzlich sich das komplette Arbeitsumfeld, die kompletten Arbeitsinhalte ändern für diese Mitarbeitenden?
Sie sprechen ein ganz zentrales Thema an. Ich finde auch, teilweise wird die Diskussion verkürzt auf mehr administrative Bereiche, auf Büroarbeitsplätze, neue Formen der Zusammenarbeit. Es geht in der Tat gerade in unserem Unternehmen auch darum, sehr stark den operativen Bereich zu sehen. Also die Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten, die am Kunden in den tatsächlichen Bereichen arbeiten. Was mache ich da für eine Erfahrung? Wir sind überall in allen Bereichen, Sie haben Stellwerke angesprochen, mit Digitalisierungsthemen unterwegs. Und da wird es dann konkret. Und diese Konkretheit, das brauchen unsere Mitarbeitenden, also zu sagen, wo ist denn der neue Arbeitsplatz, wie sieht der aus, wie wird der gestaltet und wie komme ich von der heutigen Situation in die neue Situation. Das ist ganz wichtig, dass man das sehr konkret gestaltet und dann mit Qualifizierung hinterlegt. Da spielen natürlich auch Ängste bei Beschäftigten eine Rolle. Bin ich denn überhaupt im Gewachsen? Bin ich anschlussfähig? Und für uns als Unternehmen spielt hier natürlich auch die Frage der Wettbewerbsfähigkeit eine große Rolle. Wie machen wir das ganz konkret? Wir helfen den Beschäftigten zum Beispiel mit digitalen Fitnesschecks, wo jeder auch mal sehen kann, wo steht er in der Digitalisierung, wo gibt es vielleicht Lücken, und dann wird auf dieser Basis ganz konkrete Qualifizierungsmaßnahmen angeboten. Wir haben über 80 verschiedene Lernvideos, wir haben über 50 verschiedene webbasierte Trainings, um das Thema Digitalisierung näher zu bringen. Aber im Endeffekt ist das Entscheidende, dass jeder für seinen Arbeitsplatz diese Qualifikationen tatsächlich bekommt, die er für die neue Form der Arbeit auch braucht. Und da erlebe ich, dass die Beschäftigten, wenn man da ganz klar aufzeigt, wo ist deine neue Perspektive und wie kommst du von A nach B, dass da die Bereitschaft, damit zu gehen, ungleich höher ist. Und das ist für mich der zentrale Punkt. Also ganz nah an den wirklichen Dingen des Lebens.
Und sehr konkret eben, sodass man sich es einfach viel, viel besser vorstellen kann. Das macht absolut totalen Sinn. Herr Saler, jetzt sagen ja viele, dass die Digitalisierung vor allem auch eine Generationenfrage sei. Bei den Jüngeren sei es leicht, bei den Älteren schwer. Ist das denn auch Ihre Erfahrung?
Ich finde, das kann man pauschal so nicht unbedingt sagen. Natürlich kann man sagen, dass die jüngere Generation damit eher aufgewachsen ist und sich da von Anfang an mit befasst hat. Aber es gibt ja auch eine andere Perspektive, nämlich die der Erfahrung, die auch tatsächlich das Eisenbahnunternehmen zu verstehen und das auch dann digital zu übersetzen. Und da machen wir tolle Erfahrungen, dass wir eben generationsübergreifend Mitarbeitende zusammenbringen. Und der eine hat ein bisschen mehr Digitalisierung im Blut und der andere ein bisschen mehr Eisenbahnerwissen. Und das zusammenzubringen, das macht's aus. Und deswegen haben wir auch ganz konkreten Patensystem entwickelt, dass wir eben Wissenstransfer in beide Richtungen machen. Und ich glaube, so wird am Ende auch wirklich ein Schuh daraus, dass beide voneinander lernen, und dann macht es auch Spaß.
Das wäre dann praktisch Generationenmanagement im Leben tatsächlich, wie es dann richtig funktioniert. Geht man denn trotzdem mit jemandem, zum Beispiel ist aus der Generation Y, also der Generation Y, anders um wie mit dem Babyboomer, oder braucht man das gar nicht?
Naja, schmunzelnd würde ich jetzt sagen, da müssen Sie meine Mitarbeitenden fragen, wie die das sehen. Aber letztlich gehört jeder, ich auch, zu einer bestimmten Generation. Und man sagt ja, man hat da schon auch besondere Bedürfnisse. Ich versuche natürlich persönlich wirklich alle gleich zu behandeln. Mir ist aber auch klar, dass Mitarbeitende der Generation Y natürlich andere Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel Sinnhaftigkeit, Partizipation und Individualisierung. Und ich glaube, das ist auch für uns ein wichtiges Element, nämlich die Sinnhaftigkeit. Frage, macht das Sinn für mich, bei der Bahn zu arbeiten? Und Neudeutsch, den Purpose, den können wir definitiv liefern. Und hinter dem können sich, glaube ich, dann auch generationenübergreifend die Beschäftigten auch hoffentlich versammeln.
Also Purpose, Sie meinen, warum arbeite ich da? Der Sinn des Ganzen. Und Sie haben das ja schon vorher erwähnt, Mobilität zu garantieren, die Menschen in Deutschland gut von A nach B zu bekommen. Jetzt haben Sie ja bei den vielen Neueinstellungen, die Sie gemacht haben, auch bewusst nach älteren Mitarbeitern gesucht und Sie schulen die auch komplett neu teilweise, also tatsächlich auch 40, 45, 50-Jährige, die mal ganz neuen Beruf anfangen, Lokführerin werden zum Beispiel. Was haben Sie dabei für Erfahrungen gemacht und was können andere Unternehmen daraus lernen, die vielleicht nicht über so breite, große Ressourcen verfügen wie die Bahn?
Ja, wir haben im vergangenen Jahr bei unseren Neueinstellungen rund 15% der Neueinstellungen mit neuen Mitarbeitern, die über 50 sind, tatsächlich gewinnen können. Was erleben wir da? Wir erleben unheimlich viel Erfahrung. Wir erleben auch viel Fach-Know-how, was die neuen Mitarbeitenden mitbringen und natürlich auch das entsprechend dann bei uns einzubringen. Das ist die Erfahrung, die wir da machen. Das zeigt auch, dass es eben auch da an der Stelle Diversität braucht. Und wir haben jetzt was ganz Neues aufgelegt. Wir haben ja viele Firmen, viele Unternehmen, die jetzt von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Und wir haben Kooperationen eingegangen mit anderen Unternehmen, aber auch gemeinsam mit der Arbeitsagentur und dem Arbeitsministerium, wo wir jetzt eine Transformation von Arbeit in Arbeit gestalten. Das heißt, es gibt einen nahtlosen Übergang von Unternehmen, die abbauen, dann in die Bahn hinein mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen begleitet. Und das sehen wir, dass wir auch natürlich gut qualifizierte neue Mitarbeitende gewinnen. Und das gepaart mit unserem Wissenstransfer und dem Generationsmanagement ist das für uns auch wirklich eine Erfolgsstory und bietet natürlich auch neuen Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise jetzt über 50 sind, auch hier gute Möglichkeiten, neuen Arbeitgeber zu finden mit einer tollen Perspektive.
Jetzt haben Sie den Wissenstransfer ja gerade angeführt schon zwischen den Beschäftigten. Wie lässt sich das denn organisieren, Wissenstransfer? Weil vieles von dem, was wir wissen, ja implizit ist. Also wie kann man das sozusagen an die Oberfläche holen?
Ja, das ist absolut richtig. Wissen ist da ein entscheidendes Kapital und durch das, weil die Veränderungszyklen immer größer und immer schneller werden, ist natürlich auch die Halbwertszeit des Wissens immer kürzer. Das heißt, das gilt darum, auch neue Formen des Lernens, neue Formen in den Alltag des Lernens zu integrieren. Da haben wir jetzt auch gerade nochmal mit einem großen Projekt Lernen, konzernübergreifend, das jetzt gestaltet. Und wir haben auch ein Zukunftslabor, wo wir sehr genau gucken, wie verändern sich eigentlich Tätigkeiten nach vorne und was braucht es frühzeitig, um dann auch entsprechend darin tätig zu werden. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn Sie heute sehen, wir haben ja viele Bautätigkeiten, weil wir das Schienennetz modernisieren, da werden viele der Baustellen heute mit Drohnen überwacht und auch Dinge dort auch vermessen oder auch entsprechend in die Bauüberwachung integriert. Und das ist ein Beispiel, wo wir sehen, da verändert sich natürlich die Tätigkeiten. Das erkennen wir frühzeitig und können entsprechend auch gut qualifizieren und auch viel schneller und besser den Betrieb unterstützen. Also kommen verschiedene Elemente zusammen und da muss man immer wieder neu denken, neue Ideen aus interdisziplinären Teams mit aufgreifen. Und insbesondere ein Punkt finde ich auch ganz wichtig, wir müssen offen darüber sprechen, offen dazu kommunizieren. Und das sind alles Elemente, wie wir dann auch die Veränderungen gut und flexibel begleiten können.
Jetzt ist ein anderes zentrales Ziel der Bahn ja auch den Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2024 auf 30% zu erhöhen. Wie verhindert man in so einem Prozess aber, dass die Männer sich benachteiligt fühlen?
Insgesamt darf in solchen Prozessen niemand benachteiligt werden. Es geht immer darum, Prozesse fair zu gestalten oder auch anzupassen. damit alle Menschen auch die gleichen Chancen bekommen. Was wir aber wirklich wollen, wir wollen eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch in der Bahn erreichen. Und mit 30% Frauen in Führungspositionen ist für uns ein wichtiger Schritt. Und oberstes Ziel ist natürlich bei all der Diskussion der Förderung, aber auch die Chancengleichheit. Wir sehen aber auch, dass wir durch gezielte Programme und eben jetzt mit der Festlegung der Quote auch Rahmenbedingungen schaffen wollen, dass eben auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen, um dort auch eben diverser zu werden. Und das gehört für uns dazu. Und das Ziel bis 2024, das zu erreichen, ist ein großer Schritt. Aber da ist der komplette Vorstand dahinter versammelt. Und wir sorgen gerade auch mit den Rahmenbedingungen, nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei Programmen davor, bei der Frage, wie kann man Arbeitsbedingungen gestalten, dass es auch attraktiver wird. Und wir stellen uns dem Ziel und wollen das auch erreichen, weil wir wollen auch in dieser Frage diverser werden.
Hat sich noch kein Mann beschwert?
Bislang nicht. Ich sage dann immer salopp, liebe Kollegen, macht euch jetzt keine Sorgen, wenn 30% der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind, dann sind immer noch 70% mit Männern besetzt. Und ich glaube, das sollte es dann auch genügend Möglichkeiten für beide Geschlechter geben.
In der Tat. Herr Seiler, eine Förderinitiative, die Ihnen auch persönlich am Herzen liegt, nennt sich Scoring Girls. Was verbirgt sich denn dahinter und warum ist sie Ihnen so wichtig?
Ja, hinter Scoring Girls versteckt sich eine Initiative, junge Frauen, Mädchen für technische Berufe zu begeistern und das zu verbinden, in dem Fall jetzt mit Sport, mit Fußball, weil wir sehen, dass wir oftmals gerade bei jungen Frauen, das wird seit langem diskutiert, Sie kennen die Debatte über die MINT-Berufe, da vielleicht doch ein paar Hürden sind, in den Einstieg zu finden. Und hier haben wir jetzt eine Initiative in Köln gestartet, da geht es darum, Mädchen junge Frauen aus sozial schwachen Familien mit und ohne Migrationshintergrund den Einstieg in die Berufswelt zu erleichtern und eben dann dort speziell auch nochmal in den technischen Berufen. Also ist ein Programm, was auf der einen Seite Integration fördert, was Diversity fördert und weggeht von diesen stereotypischen Einstellungen, was Männer und Frauen Berufe angeht. Eine tolle Initiative. Wir haben das auch digital gestartet. Da haben sich innerhalb von 10 Tagen 50 junge Frauen gemeldet und das Programm ist super gut angelaufen und da sind wir auch stolz drauf.
Wunderbar. Herr Seiler, wir widmen uns in diesem Podcast ja den Themen Diversität, Digitalisierung und gute Arbeit. Darf ich Sie deswegen bitten, zum Schluss zusammenfassend nochmal diese 3 Sätze für uns zu vollenden. Diversität ist für mich
in unserer Gesellschaft enorm wichtig, für unsere Wirtschaft ein Erfolgsfaktor und für beide unsere Gesellschaft sowie die Wirtschaft in Deutschland gleichermaßen auch noch ausbaufähig. Aber wir sehen uns, glaube ich, auf einem guten Weg.
Und Digitalisierung ist für mich?
Die ist absolut unverzichtbar. Wir und nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch als Gesellschaft müssen uns heute schon in den Prozessen, in den Arbeitsweisen von morgen und übermorgen auch immer wieder erfinden und leben. Und nur so können wir wirklich Schritt halten. Und noch wichtiger ist, dass wir unsere Zukunft in unserer Gesellschaft, die wir auch selbst bestimmen, gestalten wollen.
Und zum Schluss, gute Arbeit ist für mich?
Ein starkes Miteinander. Ein schnelles Reagieren, Agieren, Entwicklung und Transformation. Im Grunde genommen eigentlich das Team, mein Team, meine Mitarbeitenden in ihrer Leistung tagtäglich zu unterstützen und das auch anzuerkennen, was da Tolles geleistet wird.
Vielen Dank, Herr Seiler. Zum Schluss unseres Gespräches möchte ich gerne nochmal auf Ihren Satz zurückkommen, dass Führungskräfte Transformationsbegleiter sein sollten. Denn dieser Podcast will gute Beispiele ja so präsentieren, dass jeder und jede danach im Unternehmen mit den Neuerfahrenen durchstarten kann. Was wären in diesem Sinne die 3 wichtigsten Botschaften, die Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben würden?
Also ich bin da sehr pragmatisch im ersten Schritt. Ich würde raten, setzt das jetzt um, was jetzt umgesetzt werden muss. Und wir haben gerade jetzt in der Pandemie gesehen, wie schnell wir in der Lage sind zu reagieren. Also da aktiv sein. Zum Zweiten, wir sind alle im selben Team, ob im Unternehmen, Gesellschaft oder Politik. Ich glaube, wir müssen gemeinsam solidarisch handeln und sozial verantwortungsvolle Lösungen finden. Und da kommt es auf die Haltung an. Und zwar eindeutig gegen Spaltung zu sein und gemeinsam Haltung zu zeigen. Alles andere ist am Ende nicht nachhaltig. Und drittens, ich glaube, wir müssen neue Energien bündeln, Wissen bündeln, offen sein für Neues. Und letztlich profitieren wir alle von einer Multigenerationalität. Und wir können sehr viel gegenseitig voneinander lernen.
Herr Seiler, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns beim Podcast Diversität auf den Weg genommen haben. Vielen Dank natürlich auch, dass die Deutsche Bahn diesen Podcast fördert und wir so in den nächsten Wochen gute Beispiele aus der betrieblichen Praxis und den wissenschaftlichen Hintergrund dazu präsentieren können. Wenn Sie selbst ein gutes Beispiel beisteuern können, möchten wir Sie an den Deutschen Demografiepreis erinnern, der im Juni zum zweiten Mal verliehen wird. Bis Ende März können Sie Ihr Projekt noch einreichen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie auf der Webseite www.deutscher-demografie-preis.de und bei YouTube unter dem Stichwort Was ist der DDP? Beide Seiten sind auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Viele der heutigen Themen werden wir in den nächsten Folgen dann weiter in der Tiefe beleuchten. Immer mit konkreten Handlungsempfehlungen, damit Sie in Ihrer jeweiligen betrieblichen Praxis durchstarten können. Denn das ist unser Ziel im Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft DDN. Wir möchten Ihnen all das an die Hand geben, was Sie benötigen, um die bestmögliche Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen zu schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast Diversität auf dem Weg mit dabei sind. Thank you.